Also, wir sind ja schon in einer längeren Reihe, wo wir uns damit beschäftigen, wie wichtig das ist, eben die Kraft wirklich zu empfangen. Das ist so eine gute Überleitung. Und nicht nur Kraft zu empfangen, sondern eben auch die Weisheit vom Heiligen Geist, wo uns das ganze Leben umhüllt, weil Kraft ohne Weisheit kann sehr, sehr Schwierigkeiten machen. Aber Weisheit ohne Kraft ist auch nur Theorie. Und ich denke, das ist die Kombination, die der Heilige Geist wirklich in unserem Leben will freisetzen will. Er will, dass wir tiefer eintauchen und erleben, wie wir dadurch, egal wo wir stehen, Veränderung können schaffen und die Umstände von Menschen verändern und sie sehen lassen, dass sie ein guter Vater im Himmel ist, der gute Pläne über ihrem Leben hat. Wir haben aber auch gesehen, dass wir unser Denken erneuern dürfen und dass es drei Arten von Grenzen gibt, die wir zum Teil in unserem Leben übernommen haben oder noch aufrechterhalten, wo wichtig ist, dass wir die ablegen und loslassen können. Und ich will hier eine kurze Zusammenfassung geben. Das war das erste, wir und die anderen. Und wir haben gesehen, dass wir wirklich das Denken aus dem alten Bund ablegen sollten, weil wir sind in den neuen Bund eingetreten. Jesus hat keine Berührungsängste gekannt mit Sündern und er hat keine Berührungsängste gekannt mit Kranken. Weil er gewusst hat, das, was in ihm ist, ist grösser als alles, was in der Welt ist. Und Sünder sind von ihm angezogen gewesen, weil sie gespürt haben, dass er übernatürliche Lösungen hat für ihre Situation, in der sie drinstehen. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Also, ich bin auch aufgewachsen in Gemeinden, wo man gesagt hat, da ist Kirche und das ist Babylon, oder? Und Jesus hat nie so agiert. Er war immer bei den Menschen gewesen. Und zwar vor allem bei den Menschen, die viele Probleme hatten. Und der zweite Punkt, den wir angeschaut haben, ist die Grenze zwischen dem Natürlichen und dem Übernatürlichen. Oder halt, wie man schöner könnte sagen, natürlich-übernatürlich. Und dass wir nicht die zwei Sachen auseinanderhalten sollten, sondern dass Gott das immer als eins anschaut. Er lebt nur im Natürlichen und sein Natürlichen ist sehr übernatürlich. Und dass wir herausgefordert sind, auch in das eintauchen und immer parat sind, egal wo wir sind, übernatürliche Lösungen für natürliche Probleme zu haben und mitten im Natürlichen zu sein und Eindrücke zu haben. Und da all das Religiöse können ablegen. Dritter Punkt, den wir angeschaut haben, ist das Weltliche und das Heilige, oder? Also, mein weltlicher Job dient nur dazu, dass ich die Gemeinde unterstützen kann. Das ist auch so ein uraltes Denken, wo es wichtig ist, dass man das ablegt. Es gibt keinen weltlichen Job. Ausser wir führen den aus, limitiert auf unsere eigene Kraft. Aber sonst, wenn wir in der übernatürlichen Kraft stehen und Werk Gottes tun, egal was wir machen auf dieser Welt, wirklich egal, fängt an, das Reich Gottes zu wachsen und Gott zeigt sich übernatürlich da drin. Darum ist es so wichtig, dass wir nicht das Ziel haben, Karriere in der Kirche zu machen und unsere Job aufzugeben. Das haben schon andere probiert zur Zeit Jesus. Oder? Lasst uns eine Hütte bauen und warten, bis du wiederkommst. Und er hat gesagt, das ist eine schlechte Idee. Das ist nicht gut. Sondern wir stehen dort, wo wir angestellt sind und schauen, was Gott durch uns tun will, ganz natürlich, eben natürlich. Genau. Wir regieren mit dem Herz von einem Diener und dienen mit dem Herz von einem König und da dürfen wir tiefer drin hineinstehen. Wir wollen heute ein bisschen den Bogen um die drei Punkte spannen und es gibt zwei absolute Werte im Leben von jedem Christ, wo Einfluss eigentlich haben auf alle anderen Werte. Oder man kann das ein bisschen so und so sehen, aber das sind zwei Sachen, die das ganze Neue Testament immer wieder davon erzählt. Und das ist der 1. Korinther 13, das grosse Kapitel von der Liebe, der Zeit der Paulus. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber am grössten von ihnen ist die Liebe. Manchmal haben mir Leute auch schon gesagt, hey, in der Martus redet er ein bisschen extrem viel immer um Beziehungen und weiss ich was, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, weil das ganze Reden von Gott dreht sich um das. Es geht immer um Beziehungen. Am Anfang im Garten Eden, oder? Sind drei gewesen, der Vater, Sohn und der Heilige Geist. Und sie haben, was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, hey, lasst uns Menschen machen, so wie wir sind, oder? In unserem Bilde. Das ist ihre Idee gewesen. Und was ist das? Oder da geht's um Gemeinschaft. Und es ist um eine Liebesbeziehung gegangen. Es ist um gegenseitige Wertschätzung gegangen. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch alle die schwierigen Zeiten im neuen, im alten Bund. Immer wieder geht's ums Gleiche. Es geht um Liebe. Und Liebe drückt sich auch aus in Beziehungen. Also, das ist drum für uns so ein wichtiger Punkt. Liebe ist eben drum auch die grosse Berufung Gottes auf jedem Leben von einem Christ. Ist unsere grosse Berufung. Alles, was nicht aus Liebe ist, sagt der Paulus, oder, ist Schall und Rauch. Es hat keinen bleibenden Wert. Und das fordert uns natürlich raus, auch der 1. Korinther 13, zu verinnerlichen und zu sagen, okay, wie mein Leben so geführt. Viele sagen, ja, so kannst du nicht leben, dann machst du immer Zweite. Aber das machst du nur, die Überlegung machst du nur, wenn du auf deine eigene Kraft baust. Aber aus der Sicht vom Übernatürlichen, oder? Jesus hat sich in Liebe hingegeben dieser Welt und sogar der Find ist überzeugt gewesen, jetzt hat Jesus und jetzt hat Gott Zweite gemacht, jetzt ist es gelaufen. Die Herrschaft ist mein. Aber dann ist wieder du Auferstehung gekommen. Und er hat gesagt, oh wow, es ist das Ende aller Dinge. Weil Gott dann zeigt, wie die Liebe über alles triumphiert. Und ich denke, es ist so wichtig, dass das Gedankengut von Gott ganz tief anfängt in uns hineinsinken. Dass wenn wir Menschen lieben, dann machen wir nicht Zweite. Es gibt sicher Situationen, wo wir verletzt werden, wo wir enttäuscht werden. Aber auch da, wenn wir uns nicht aufhalten lassen, sondern wieder aufstehen und sagen, ja, wer liebt, geht Risiken ein, verletzt und enttäuscht zu werden. Das ist so. Aber man hat verschiedene Möglichkeiten, mit dem umzugehen. Man kann dann enttäuscht sein und sagen, der Scheissdreck mache ich nie mehr. Oder man kann sagen, ich lerne, mit dem umzugehen und den Schmerz zu überwinden, wie ihn Jesus auch überwunden hat. Ich sage, es gibt etwas, für das sich zu kämpfen lohnt. Wenn du in deiner Stadt, in deinem Dorf, in deinem Arbeitsplatz, egal wo du bist, wenn du dort lebst, motiviert von Liebe, dann wird dir das immer Gunst geben und Einfluss. Immer. Wenn deine Motivation ist, ich diene den Menschen nicht aus Eigennutz, nicht, dass es mir vor allem profitiert, oder nicht so eine Hand wäscht die andere, oder Win-Win, oder beide gewinnen, sondern wirklich sagst, hey, ich diene in selbstloser Liebe, einfach weil ich die Menschen, die lieben, wie Gott sie liebt, unabhängig von ihrem Handeln und ihnen dienen. Dann wird sich immer dein Umfeld verändern. Immer. Es kann nicht stehen bleiben. Manchmal geht es ein bisschen länger, manchmal geht es sehr lang, aber es wird sich immer verändern. Weil Menschen realisieren das, fangen an Fragen zu stellen oder fangen auch auf das an, anders zu handeln. Es wird immer einen Effekt haben und es wird immer Gunst erzeugen. Oder eins, was mir meine Kollegen im Geschäft auch sagen, ist, was sie schätzen an mir, wir haben auch so Feedback-Runden zwischendurch, aber was sie schätzen, haben gesagt, hey, wenn ich mich ein Problem hatte und bei dir vorbeigekommen bin, du hast dir immer Zeit genommen und du hast eine Lösung gehabt. Und das schätzen sie, weil ich es nicht gemacht habe, um irgendwie ihnen zu zeigen, ich bin der Beste oder ich kann jetzt da ein bisschen mehr Einfluss in ihrem Gebiet übernehmen, weil das sind so die Machtspiele im Management, die normal sind. Ich helfe dir, oder? Aber nachher habe ich Anteil an dem, was du hast. Oder? Du stehst jetzt in meiner Schuld. Und ich versuche eben nicht nach dem Schuldprinzip zu machen, ich helfe dir, aber du erinnerst dich dann an mich, irgendwann habe ich etwas zu gut von dir. Und das ist so eine Hand wäscht die andere. Aber wenn du das anders anfängst zu leben, das wird Zusammenarbeit, das Klima wird das verändern. Das ist motiviert aus Liebe handeln. Das Böse versucht es anders, eben das Böse versucht mit Geld zu kaufen. Also sagt das jetzt in dem, was man Stechung ausübt, oder halt sonst irgendwo sich Vorteile zu verschaffen mit Geld. Und das ist nicht unser Stil. Oder wir wollen den Stil haben von der Liebe, wo es scheint, wie wenn man Zweite würde machen. Aber dann kommt die Auferstehung und zeigt, hey, da gibt es jemanden, der einen Plan hatte, der weiter darüber ausgeht. Liebe misst sich. Man kann Liebe messen. Man kann sie messen, und zwar nach dem Opfer, das wir bereit sind zu bringen. Wenn immer du in der Liebe handelst, machst du eine Investition. Ein Mensch, der unangenehm ist zu lieben, ist eine Investition. Oder? Ich muss lernen, wegzuschauen nach dem, was ich sehe oder was der andere gemacht hat. Und einen Schritt tun und sage, ich wage jetzt, trotzdem zu lieben. Oder? Obwohl mein Kopf mir sagt, er hat das gar nicht verdient. Oder? Dann gibt es auch Situationen, wo du herausgefordert wirst, halt deine Zeit zu investieren. Also brauche ich Zeit für dich. Ich komme ja überall zu kurz und es langt nie für mich und ich werde da gelebt. Oder sage ich, nein, ich investiere gerne Zeit in andere Menschen, um sie zu lieben, um ihnen zu dienen, ganz selbstlos. Und erlebe nachher, dass die Investition, das Opfer, das ich gebracht habe, einen riesigen Ertrag zurückwirft in Form von Freude und von Erfüllung, eben zu sehen, wie Menschen sich verändern. Wie Menschen aufgebaut werden, wie Durchbrüche passieren, wie sich die Atmosphäre kehrt, wie sich Gottes sich ausbreitet. Aber das ist eine Investition, wie Jesus auch gesagt hat, um der vor ihm liegenden Freude willen war er bereit, den Weg zu gehen. Er hat gesehen, was hinten dran kommen wird und hat dann gesagt, jetzt bin ich bereit, eigentlich auch die Opfer zu bringen, die es auf diesem Weg braucht. Und ich denke, das ist auch etwas, oder? Was sehe ich hinten dran? Was ist meine Perspektive, wenn ich opfere? Zeit, Geld, meine Ängste überwinden, Mut muss fassen, einen Schritt zu tun, etwas zu wagen, das sind alles Opfer. Und die fallen einem manchmal unglaublich schwer. Einfach etwas zu wagen. Außerhalb der Grenzen zu operieren, die man kennt, wo die Landkarten aufhört, wo die Erfahrungen aufhören. Und man sagt, da bin ich sehr erfahren, ja, komme ich draus. Und dann schreit er über Ausmaß und sagt, jetzt bin ich an einem Ort, wo ich sehr unerfahren bin, wo ich keine Ahnung habe. Oder wo ich so angewiesen bin auf ihn, dass er mir begegnet und jetzt in die Situation hineinkommt und sagt, schau, jetzt machen wir miteinander etwas. Und da geht es auch wieder um die Liebe, oder, wo wir ihm vertrauen, dass er gute Pläne über uns hat, dass ich nicht die eigenen Werke muss tun, aber dann auch wieder auf dieser Ebene die Liebe. Wie kann ich motiviert von Liebe und Dienst an Menschen handeln und nicht, weil ich davon mir etwas verspreche? Also es geht uns nicht darum, Martus gross zu machen, sondern es geht uns darum, wie können wir den Menschen in der Region dienen, sodass sie sagen, wow, das ist so gut, was ihr da in der Region tut, oder das ist so gut, was du im Geschäft tust. Das ist das Ziel, das wir haben. Das Handeln motiviert durch Liebe bringt tiefe Freude und Erfüllung in unser Leben. Ich glaube, oder in meinem Leben ist es zumindest so, ich habe nie bedauert, Liebe zu der ersten Priorität zu machen. Das hat mich viel etwas gekostet. Es hat mich manchmal wirklich ein Rechtsopfer müssen bringen, indem ich etwas wagen musste. Aber ich habe es nie bedauert. Ich habe es nie bedauert, Schritt gemacht zu haben und nachher gesehen, was es verändert hat, in einem ganz positiven Sinn. Der zweite absolute Wert im Leben von jedem Christ ist eigentlich Hebräer 11, 6. Hebräer 11, das Kapitel von Glauben. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also da haben wir zwei unbezahlbare Schätze. Und der Paulus bringt die schön zusammen im Galater 5, 6, wo er sagt, denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Jetzt sind die beiden Sachen, so die absoluten Werte im Leben von einem Christ verbunden, oder? Der Jakobus bringt das auch ins Spiel hinein, zu sehen, hey, wenn du willst, glauben, im Glauben handeln und im Glauben leben, dann wird sich das immer zeigen am Mass, wie du liebst. Wie motiviert deine Handlungen von Liebe sind. Wenn du jemand sein willst, der eine Glaubensfrau, ein Glaubensmann ist, dann wird das in dem Sinn sichtbar, wie sehr du in Liebe investierst. Im Leben von anderen Menschen. Das ist die Masseinheit. Und darum, die zwei Sachen, die bringt man nicht auseinander, oder? Das sagt auch der Jakobusbrief sehr deutlich, oder? Und er sagt, hey, Glaube ohne Werk ist etwas Totes, oder? Das funktioniert nicht. Die Sachen gehören zusammen und da sagt der Paulus auch, es braucht die Motivation von der Liebe dahinter, die zum Schluss zu Ergebnis führt. Nicht die Art von der Arbeit macht den Job weltlich oder geistlich. Ob du jetzt also Missionar bist oder ob du Autohändler bist oder Schuhhändler. Arbeit wird in dem Augenblick weltlich, egal was für eine Art von Arbeit das ist, wenn wir die Arbeit in unserer eigenen Kraft für Gott tun, statt mit Gott. Das ist das, was es zum Kehren bringt. Also lasst uns das nochmal reflektieren. Arbeit wird in dem Augenblick weltlich, wenn wir die Arbeit in unserer eigenen Kraft für Gott tun, denn wir wollen etwas für Gott machen, statt mit Gott. Weil er gesagt, vor Anbeginn der Welt habe ich Pläne für dein Leben gehabt, habe mir das alles ausgedacht, wie das läuft. Und Hebräer 4 sagt dann, damit ihr eingeht in die Schabbatruhe, zur Ruhe kommt von unserem eigenen Werk und das Werk Gottes anfangen tun, die in Ewigkeit Bestand haben. Also du kannst Pastor oder Prediger in einer Gemeinde sein, du kannst Missionar sein und einen weltlichen Job machen. Und wir denken dann zuerst, aber das geht doch nicht. Mal, das geht. Das geht in dem, dass du Programme aufsetzt, die mit deiner Energie und Kraft wunderbar ablaufen, aber sie sind nicht Plan von Gott. Er hat ganz anders wollen machen. Du kannst dich rühmen damit, Kinderheim gebaut zu haben, wo weiss ich was passiert, oder? Und die Leute und die Kinder in diesem Heim sind sicher gesegnet und überhaupt nichts für das Reich Gottes da haben, weil es reine Sozialwerke sind. Dann haben wir einfach gute Sozialarbeit gemacht. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Aber die Pläne von Gott gehen weit über das raus. Du kannst da dabei vielleicht ein sehr beschäftigter Sozialarbeiter in einem Sozialwerk sein, aber der Plan, den Gott für dein Leben hat, komplett verpassen. Bist du wegen dem nicht errettet? Ja, klar bist du errettet. Das ist nicht eine Frage von der Errettung, sondern es ist eine Frage von in die Fülle von diesen Plänen kommen und in die Fülle von dem, was Gott eigentlich für dich in deinem Leben parat gehabt hätte, was du mit ihm zusammen könntest tun. Das ist eine Partnerschaft mit Gott. Er ist und bleibt König. Er bleibt unser Vater. Er vertraut uns unglaublich viel an, aber es geht um eine Zusammenarbeit. Er will uns das nicht anvertrauen im Sinn von, nimm den Job und melde dich am Lebensende wieder, wie es gelaufen ist. Und dann reden wir nochmal drüber. Es geht ihm darum, mit uns unterwegs zu sein, so wie schon im Garten Eden. Und Gott wandelte mitten unter ihnen. Er war mit Adam und Eva zusammen. Er hat mit ihnen Zeit verbracht, hat mit ihnen austauscht. Er möchte Teil sein von unserem Leben. Aber nur dann, wenn wir das auch wünschen, dass er Teil ist von unserem Leben. Also es geht nicht darum, ich bin bekehrt, ich schnapp mir einen geistlichen Job, bin unterwegs am Ende vom Leben, melde ich mich und sage, schau Gott, das ist das, was ich gemacht habe. Das ist nicht die Vorstellung von Gott. Sondern er möchte mit uns austauschen, er möchte teilhaben an dem, was wir machen. Es geht um Familie, es geht um Gemeinschaft, es geht um Freundschaft. Es geht darum, dass wir sehen, was er sich ausgestudiert hat und staunen darum und sagen, wow, das sind ja geniale Pläne, die du in meinem Leben gedacht hast. Ich will unbedingt Teil von diesen Plänen sein, oder? Wie sehen die nächsten Schritte aus? Und dann manchmal lässt er sie uns auch entdecken, sagt er, ich zeig den nächsten Schritt nicht, versuchen herauszufinden. Das ist das, was in Freundschaft abläuft, in einer Partnerschaft abläuft. Das ist nicht soldatenmässig Befehl verstanden ausführen. Es ist eben eine Beziehung. Und er lässt auch mit sich handeln. Denkt an Abraham, denkt an Mose, wie sie mit Gott verhandelt haben. Die haben nie die Rechtweisung für das bekommen. Wer würde sich trauen, mit Gott in einen Basar einzusteigen und zu verhandeln, wie viel Gerechte das jetzt in Sodom und Gomorra haben sollte, damit die Stadt nicht vernichtet wird? Lange 50? Und wenn es jetzt nur 40 sind, geht es mit 40 auch. Und wenn es nur 30 sind? Und wie ist es dann mit 20? Das ist ein Basar, oder? Das ist Märte. Märte mit Gott. Gott hat nie zurechtgewiesen. Nie. Oder wo Maria zu Jesus kam und gesagt hat, hey, da, wir haben das Problem mit dem Wein, oder? Es wäre vielleicht Zeit, dass du etwas änderst dran. Nein, meine Zeit ist nicht da. Meine Zeit bestimmt der Vater. Und sie geht nicht auf das ein und sagt, Diener, was immer er euch sagt, macht. Super, und dann ist sie gegangen. Wir würden dem Nötigung sagen, oder? Gott nötige, jetzt musst du etwas machen, uns geht an der Party der Wein aus. Ich hätte mir tausend Wunder ausgedacht, wie man als Jesus den Dienst anfängt, oder? Aber ich wäre nicht drauf gekommen, an einer Fete für mehr Wein zu sorgen. Wahrscheinlich haben sie ja schon viel gehabt. Das hätten wir wirklich nicht ausgestudiert. Aber Gott geht an und sagt, das ist das erste Wunder. Und das zeigt, oder, dass in seinem Denken Sachen irgendwie anders sind als in unserem Denken. Es geht viel mehr um Beziehung, es geht um Freude, es geht um den Humor, den Gott hat. Er will uns teilhaben an dem Humor. Es gibt so viele humorvolle Bibelstellen, die er im Alten wie im Neuen Bund sieht, wo man wirklich muss sagen, hey, ist unglaublich. Also, man, nehmt das Drama, oder, von ein Totenzug läuft durch die Stadt, Jesus läuft mit den Jüngern an, oder, und dann könnte man ja vieles machen, man könnte kondolieren. Ich wäre jetzt der erste Gedanke, mein Beileid, und dann würde ich da stehen, möglichst nicht auffällig sein, ein bisschen neutrale Miene machen, oder, genau. Nein, Jesus geht dann, klopft an Sarga und sagt, komm raus. Ich denke, ja, super, oder? Mein erster Gedanke, gehen wir mal klopfen und er soll rauskommen. Und das zeigt, auch der Humor, den Gott hat, oder? Er hätte ja können schauen, dass er gar nicht erst stirbt. Nein, er stirbt und nachher gehen wir klopfen und holen ihn raus. Und alle, was ist jetzt passiert? Es gibt so viele Stellen, wo das zeigt, das ist die Art, wie Gott mit uns zusammenarbeiten will. Da gibt es kein Schema, da gibt es nicht einen effizientesten Plan, da geht es nicht um Effektivität. Es geht einfach um ein kreatives Zusammensein und staunen darüber, was Gott alles für unglaubliche Ideen hat, wie er in dieser Welt etwas machen möchte. Das ist die Idee. Es geht sehr viel auch um Freude. Okay. Alles geschieht aus Glauben und dazu gehört auch unser Beruf und das, was wir machen. Glauben wird uns an Ort anführen, wo wir von allein nie angekommen wären. Weil im Glauben trauen wir uns Sachen zu, wo man nie für möglich gehalten hätte. Im Glauben wagen wir Zeug, wo man sagt, ja, das machen vielleicht andere, aber ich nicht, oder? Du wagst erst im Glauben an so einen Totenumzug anzugehen und Sarg anzuklopfen. Wenn du auf deine eigene Kraft denkst, dann sind die ersten Gedanken, ja, aber bei Jesus ist das gegangen, aber er war Jesus, oder? Ja, klar, ist er Mensch gewesen, er ist eigentlich vollständig Mensch gewesen, aber gleich ist er doch Jesus gewesen, oder? Und wer bin ich schon? Und ich habe noch nicht 50 Mal an den Sarg geklopft, oder? Ich müsste es vielleicht mal im stillen Kämmerchen probieren, wenn nur ich und der Sarg da sind. Und das sind alles Sachen, die rotieren dann und rotieren. Du stehst da und bewegst dich nicht. Und es braucht Glauben, um zu sagen, ich stoppe das Rotieren und ich laufe jetzt einfach, mache einen Schritt. Und das erlebst du in so vielen Situationen, auch wenn du ein prophetisches Wort hast, wenn du mit jemandem beten sollst, wenn du keine Ahnung, was es ist, erlebst du die Situationen, wo das anfängt zu rotieren und du merkst, entweder lasse ich es jetzt rotieren oder ich bin schneller als rotieren, mache einen Schritt und das Rotieren kommt spät. Das machst du nur im Glauben. Du wagst dich über etwas raus. Glauben hilft uns dabei, uns weiterzuentwickeln und Neues zu wagen. Im Glauben wirst du deine Kreativität, exzellente Arbeit so verwenden, dass sie grossen Einfluss in der Umgebung haben, wo du bist. Du wirst Sachen wagen, wo eben mit kleinen Ereignissen eine ganze Wende eintritt, wo du nie für möglich gehalten hättest. Einfach, weil Gott gefunden hat, das kleine Ereignis nutzen wir jetzt, um eine weichenstellende Bewegung in Kraft zu setzen. Und er macht so Sachen. Das siehst du die ganze Bibel durch. Kleine Ereignisse, die völlig bedeutungslos aussehen, und es ist eine riesen Weichenstellung. Und das ist das, was er in deinem und in meinem Leben auch tun möchte. Wenn Glauben motiviert durch Liebe wirkt, dann können wir sehen, dass es etwas bei den Menschen verändert und bewirkt. Weil alle Menschen wollen Liebe und setzen alles daran, um sie zu bekommen. Manchmal auf sehr fragwürdige Art und Weise, manchmal total mit den falschen Mitteln und erleidet dramatischen Schiffbruch. Aber Menschen hungern nach echter, unverfälschter Liebe. Wir haben sie. Wir könnten sie weitergeben. Wir haben das Vorrecht, in unseren Firmen, Nachbarschaft, Familie, ein Klima von der Liebe zu schaffen. Wenn eine negative Atmosphäre da ist, wie wir sie heute schön im Zeugnis auch gehört haben, oder? Eine Atmosphäre freizusetzen, wo eine andere Art von Zusammenarbeit möglich macht. Das ist unser Privileg. Liebe kostet uns etwas. Mut, Zeit, Ausharren, Geld. Tausend Sachen, die ich in den Sinn kann, das kostet dich immer. Du zahlst ein Opfer und jeder zahlt ein anderes. Jeder dort, wo er steht, nicht weil Gott uns plagen will, sondern weil Gott uns lernen will, außerhalb von unserer Landkarte mit Glauben zu operieren. Darum verwendet er dich oft dort, wo du nicht stark bist, sondern an einem Ort, wo du sagst, bist du es nicht. Oder, das ist mir gegangen in der Vorbereitung über den Kurs bezüglich LGBT und Homosexualität. Ich habe mir 1000 Themen ausgesucht, wo ich gerne darüber referiere und etwas machen, oder? Aber es hat mich schon etwas gekostet, wo Gott gesagt hat, ich will, dass du zu dem Thema mit deiner Frau zusammen etwas machst. Und ich habe gesagt, oh wow, können wir das Rad nicht nochmal drüllen und es bleibt bei einem anderen Thema stehen, oder? Und Gott sagt, nein, ich will etwas machen, etwas vor damit. Und dann bringst du ein Opfer, oder? Und steigst ein. Und ja, erlebst dann, wie Gott dir in dem Sinne begegnet. Die Grenzen von unserem Denken zwischen uns und den anderen, zwischen dem Natürlichen und dem Übernatürlichen, zwischen dem Weltlichen und dem Heiligen, haben die Menschen auf viele Arten vom Evangelium abgehalten. Weil wir eine Grenze gezogen haben. Und das war nie unsere Absicht, aber es war trotzdem das Resultat. Darum haben wir auch oft dann gedacht, aber ich weiß nicht, wie es euch da dabei gegangen ist, Menschen müssen unseren Gottesdienst besuchen, um Jesus kennenzulernen. Das kommt aus dem Grenzendenken, oder? Die von draussen müssen da reinkommen, weil da spielt die Musik. Das ist eine totale Lüge, ist ein totaler Irrtum. Ich bin auch lange dem aufgesessen und dachte, die Leute bekehren sich in der Gemeinde, oder? Das ist der einzige Ort, wo das passieren kann. Und es ist eine Lüge und es ist nicht wahr. Wenn wir die Grenzen abschaffen, sind wir frei in unserer ganzen Stadt, in unserem ganzen Dorf, in unserem Geschäft, in der Haltung den Leuten zu begegnen, dass das Reich Gottes jetzt im Alltag, da wo ich jetzt stehe, sichtbar wird. Dort, wo ich meinen Fuß ansetze, ist heiliger Boden. Ich liebe so, wie am heutigen Morgen eure Zeugnisse zu hören. Eure Zeugnisse, die erzählen, wie ihr das schon erlebt. Immer mehr. Und wir stellen wirklich das Wachstum fest in den letzten Jahren, dass das zunimmt, dass die Realität Menschen erleben, das Reich Gottes, egal wo wir stehen. Weil dort, wo wir stehen, setzen wir das frei, was in uns ist. Und in uns wohnt Gott, wohnt Jesus, seit unserer Bekehrung. Und das fließt raus und verändert Sachen und das Land um uns herum wird heilig. Warum? Weil wir dort sind, und den Fuss ansetzen und sagen, das Land haben wir eingenommen, das gehört jetzt uns, in dem Moment, wie wir unseren Fuss anstellen. Egal, wo wir stehen und was die Umstände sind und was rundum ist. Das Leben im Reich Gottes unterscheidet sich vom Leben, das viele Menschen in den Städten und in den Dörfern und in den Geschäften bisher erlebt haben. Total. Das ist total etwas anderes. Und je tiefer wir das verinnerlicht haben, umso mehr wird es aus uns rausfliessen. Je weniger, dass wir es kennen, was willst du erzählen, was du nicht kennst? Wenn du in gewissen Lebensgebieten den Himmel nicht kennst und wie es im Himmel aussieht, wie willst du anderen davon erzählen und die Atmosphäre freisetzen? Darum ist es so wichtig, dass wir in einem stetigen Lernprozess sind und kennenlernen, wie ist es im Himmel. Und das erleben in unserer Familie, daheim, in unserem Leben. Und dann werden wir anfangen, das, was wir erlebt haben, freisetzen. Und andere werden sehen und spüren, was möglich ist, auch in ihrem Leben. Menschen werden vom Wesen von Jesus angezogen. Wir haben das schon ein paar Mal gesagt, ich werde nicht müde, das immer wiederholen. Sünder sind Jesus nicht aus dem Weg gegangen, weil er so super heilig war. Sondern sie haben sich angezogen gefühlt von seiner Person, sie haben sich Zeit genommen, dort zu sein, wo er ist. Weil sie gespürt haben, da ist eine Atmosphäre von Annahme, da ist Hoffnung, da ist Perspektive für mein Leben. Und genau so hat er sie auch behandelt. Oder? Jeder, der mit einem Problem gekommen ist, hat er eine Lösung offeriert. Ganz praktisch. Keiner, der zu ihm gekommen ist, der krank war, ist krank wieder weggegangen. Sondern hat das empfangen, was er gebraucht hat. Das ist das Potenzial vom Himmel. Er hat das vorgelebt als ein 100% Mensch. Er war auch 100% Gott, aber er hat das auf die Seite gelegt, für die Zeit, in der er auf der Erde war. Er hat nicht mehr und nicht weniger machen können als du und ich. Er zeigt oft, was ist möglich, wenn du auf dem Weg deinen Lauf vollendest und weiter vorangehst. Jeder sehnt sich nach einem Vater, wie Gott ist. Aber das Entscheidende ist, jemand muss kommen und ihm vorleben und zeigen, wie der Vater im Himmel ist. Dass er sagt, ich will den kennenlernen. Das interessiert mich. Um die Erneuerungen in unserem Denken vorzunehmen und die Grenzen abzubauen, braucht es wieder Glauben. Weil man hat sich ja irgendwie eine Sicherheit daraus geschaffen. Babylon ist draussen, da innen ist der heilige Ort, da bin ich sicher. Draussen ist gefährlich, da innen ist es sicher. Es braucht Glauben, jetzt rauszustehen und zu sagen, okay, der Tempel Gottes ist, bin ich, der ist immer mit mir, egal wo ich anstehe, kann ich Himmel freisetzen. Jetzt bist du voll in dem Modus, wo ausserhalb von deinem Plan, ausserhalb von deiner Erfahrung operierst und neue Erfahrungen anfängst zu machen. Und wenn wir diese Grenzen abschaffen und unser Denken erneuern, wie unsere Stadt, unser Leben sehen und schmecken, wie das Reich Gottes ist und sage, ich will mehr von dem. Ich will euch noch ein, zwei Zeugnisse vorlesen, bevor wir zum Schluss kommen. Wir haben ja schon einiges erzählt über Heidi Baker und Mosambik, oder, wo eine Transformation von einem ganzen Land am Laufen ist. Unglaublich berührend, was hier unten passiert. Ihr kennt alle Ambonke und jetzt im Nachfolger das Werk, was sie in einem blutdrängten Afrika machen, oder? Und Transformation einleitet und Menschen und Leben und Städte und sich alles verändert, oder? Und ich möchte heute mal einen anderen Fokus noch setzen aus einer Tageszeitung. Ja, gerade im Zeitalter von Viren, oder? Aus einer Tageszeitung raus, weil es wird ja vieles berichtet. Und auch vieles negativ berichtet, aber lasst mir mal aus einer Tageszeitung berichten. Ich denke, das ganz Wichtige ist, dass wir unseren Fokus nicht auf Sozialprogramm legen, weil das machen so viele schon so gut und das ist auch nichts Falsches drauf, ich will das überhaupt nicht kritisieren. Aber bei Gott geht es oft um mehr als Sozialprogramm. Das ist so wichtig, dass man das sieht. Ihm geht es darum, dass Menschen geliebt werden, auf praktische Art und Weise und erleben, was er für gute Pläne in ihrem Leben vorhat und ihre Umstände, die kaputt sind, kann zum Positiven verändern. Wir wollen nicht Programme starten, die ohne uns problemlos weiterlaufen. Es ist nicht falsch, das zu machen, aber es ist nicht unser Fokus. Sondern wir wollen wirklich in übernatürliche Sachen investieren, wo die Herzen von Menschen verändert werden, sie die Liebe von uns erleben und die Liebe vom Vater im Himmel erleben. Und dass es dabei auch ein Adressieren braucht von ihren praktischen Problemen, ja unbedingt. Aber der Fokus soll nicht sein auf Sozialwerk, wo auch ohne uns irgendwo weiterlaufen würden. Im San Francisco Chronicle am 27.09.2019, der Link ist auf der Folie, da könnt ihr dann auch noch selber anklicken und es nachlesen. Ich tue nur eigentlich den Anfang vorlesen. Da schreibt also ein Journalist, die Redding-Kirche praktiziert, was sie predigt. Sie hilft, die Bedürfnisse der Gemeinschaft zu erfüllen. Ist das der Himmel oder Reading? In der 91.000 Einwohner zählenden Stadt im Chester County gibt es eine Kirche Battle mit 11.000 Mitgliedern und einer so intensiven Verpflichtung zur Gesellschaft, dass es fast schon übernatürlich ist. Keine Institution in unserem Staat ist besser daran, sich mit ihrer Heimatstadt zu beschäftigen. Während die Experten sagen, staatsbürgerliches Engagement solle strategisch geplant und auf bestimmte Themen ausgerichtet sein, ist das Engagement von Battle in Reading groß und breit gefächert und berührt fast jeden Aspekt des bürgerlichen Lebens. Es gründet nicht in der Sprache von Aktivismus, sondern im Feiern und in der Liebe zu Gott und zu dem Ort, an dem man lebt und zu den Menschen dort. Es hat mich so berührt, das auch zu lesen und zu sehen, wow, Gemeinden weltweit, sei das in Mosambik, sei das in Afrika, sei das in Amerika, ist egal wo, fangen da Menschen zu lieben und dem Problem der Menschen zu begegnen, sodass es nicht die draussen und mir drinnen ist, die anderen und mir, sondern sie plötzlich sagen, hey, das sind Leute aus unserer Mitte, die mit uns zusammen helfen, etwas zu verändern. Und ich denke, das ist so etwas Wunderbares und das ist das, was auch unsere Herzen bewegt für heute und für Umgebung. Es geht uns wirklich darum, den Menschen zu begegnen und etwas für die Menschen zu tun. Nicht strukturierte, strategisch effiziente Werke aus dem Boden stampfen, sondern sagen, wo hat jemand ein Problem und wie können wir helfen? Was ist unsere Antwort? Was will Gott machen? Oder? So dass Menschen sehen, hey, ich werde geliebt, ich werde wertgeschätzt und ich werde ernst genommen und es geht um mich. Ich bin nicht ein Objekt, wo man jemandem muss zu essen geben muss oder ein Objekt von Arbeitslosen, denen muss Arbeit beschafft werden, sondern es geht um mich als Mensch. Und Menschen wollen von Menschen geliebt werden, und Hilfe erfahren und nicht von einem Sozialwerk zum anderen weitergereicht werden und irgendeine Nummer in diesem System nicht sein. Das ist normal, mir geht das auch so. Oder? Okay, also das ist das, was uns am Herz liegt und was Gott am Herz liegt. Und wir wollen zum Abschluss